podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen bei der Tonspurforschung. Ich war diesmal zum zweiten Mal im Dr. Haunerschen Kinderspital an der Münchner Lindwurmstraße. Ihr erinnert euch vielleicht, hier habe ich mit Frau Professor Führer über sterbende Kinder gesprochen. Auch heute wieder ein Thema, das sehr zu Herzen geht, aber auch gleichzeitig fasziniert.
Mein Name ist Sören Gersting. Ich arbeite als Wissenschaftler an dem Dr. von Haunerschen Kinderspital in der Abteilung für molekulare Pädiatrie.
Mein Name ist Anja Muntau und ich bin Kinderärztin und leite die Abteilung für angeborene Stoffwechselstörungen am Dr. von Haunerschen Kinderspital und die Abteilung für molekulare Pädiatrie.
Professor Anja Muntau und Dr. Sören Gersting forschen also nach den Ursachen und Therapiemöglichkeiten für seltene Erkrankungen. Für unser Gespräch haben wir uns in das Spielzimmer auf der Station in der Kinderklinik zurückgezogen. Wir sitzen auf kleinen Stühlchen, die Knie bildlich gesprochen unter dem Kinn, um uns herum kunterbuntes Spielzeug, auf dem Flur dorthin Bobbycars und Dreiräder. Ein fröhliches Ambiente für ein sehr ernstes Thema. Daher meine Warnung, falls ihr gerade ein Kind erwartet oder Säuglinge zu Hause habt, könnte euch diese Episode beunruhigen. Lieber später mal anhören, wenn eure Kinder älter sind und aus dem Gröbsten raus, wie man so schön sagt. Alle anderen nehme ich jetzt mit in eine erschreckende und dennoch hoffnungsvolle medizinische Geschichte.
Was genau ist eine seltene Krankheit?
Eine seltene Erkrankheit ist definitionsgemäß eine Erkrankung, die weniger als eine von 2000 Personen zum Beispiel in der EU betrifft.
Gut, wir machen also einen kleinen Vergleich. Runden wir mal auf und sagen, von den 2000 Personen hat einer diese seltene Krankheit. Wie sieht es dann mit anderen Krankheiten aus? 1800 unserer 2000 hätten Karies. 860 Herz-Kreislauf-Krankheiten. 500 Krebs. 160 von den 2000 Migräne. 140 Diabetes. Und immerhin 26 von den 2000 hätten Demenz. So viel zu den sogenannten Volkskrankheiten. Seltene Erkrankungen bedeuten also nochmal wiederholt, weniger als eine von 2000 Personen leidet daran. Aber wie viele seltene Erkrankungen gibt es?
Wir gehen im Moment von 6.000 bis 7.000 solcher Erkrankungen aus. Und jeden Monat wird eine neue entdeckt. Wir kennen ja die menschlichen Gene bereits komplett aus dem Human Genom Projekt, aber nicht für alle diese Gene kennen wir die Funktion und schon gar nicht die passende Erkrankung. Und das bedeutet, dass jede dieser Erkrankungen für sich selten ist, aber dass es im Moment Schätzungen gibt, die bis so weit gehen, dass man sagt, dass eine von 50 Personen von einer solchen Erkrankung betroffen ist in der Bevölkerung.
Das wären also umgerechnet auf unsere 2000 Personen dann doch wieder 40. Die Summe der Patienten, die an seltenen Erkrankungen leiden, ist also gar nicht so klein. Trotzdem hat sich lange Zeit niemand für diese Patienten interessiert. Es gab keine Lobby. Die Pharma-Riesen sahen keinen wirtschaftlichen Nutzen darin, sich zu engagieren. Mittlerweile aber werden sie interessant, weil sie eben in der Summe doch ein gewisses Marktpotenzial bedeuten. Und weil die EU die Medikamentenentwicklung unterstützt. Der Zulassungsprozess ist vereinfacht und kostengünstig und es gibt eine 10-jährige Exklusivität. Wer also ein Medikament entwickelt hat, darf sicher sein, dass er 10 Jahre daran verdienen kann, ohne Wettbewerber. Jetzt brauchen wir nur noch eine weitere Definition, und zwar die Erklärung, was eine Stoffwechselerkrankung eigentlich ist.
Eine Stoffwechselerkrankung ist streng genommen immer dann eine Erkrankung, wenn ein Schritt im Stoffwechsel gestört ist. Das ist eine Stoffwechselerkrankung. Wir sprechen auch von den angeborenen Stoffwechselstörungen. Da ist ein Gen verändert und durch die Genveränderung ist jetzt ein Stoffwechseldefekt in irgendeiner Form behindert. Das heißt, wir haben angeborene Stoffwechselerkrankungen und wir haben das, was wir auch als Stoffwechselerkrankung kennen, vor allem bei Erwachsenen, das nennt man auch teilweise das metabolische Syndrom, was auch durch Fehlernährung, zu viel Zucker und dann vielleicht Entgleisungen und so weiter kommen kann. Bei den angeborenen Stoffwechselstörungen kann man sich eigentlich vorstellen, immer dann, wenn ein Stoff umgesetzt werden soll von einem in den nächsten oder transportiert werden soll von einer Stelle in der Zelle in eine andere Stelle in der Zelle oder andere Stelle im Körper, dann ist ein Stoffwechselprozess gefragt und der kann gestört sein, weil all diese Prozesse des Umsatzes und des Transportes durch Proteine bewerkstelligt werden, durch Eiweißkraftwerke sozusagen. Und jedes dieser Proteine ist durch ein Gen oder teilweise mehrere Gene eben kodiert in unserer Erbanlage.
Fangen wir mit der häufigsten seltenen Erkrankung an, wenn man das so sagen kann, der Phenylketonurie. Von der hat man sogar in der Schule schon gehört. Bekannt ist sie seit 1934.
Mein erster Chef hat mir gesagt, Frau Munter, wenn Sie forschen wollen, niemals zur Phenylketonurie. Da gibt es nichts mehr zu lernen. Wir haben in den letzten Jahren entscheidende Dinge für die Phenylketonurie und für viele, viele andere Erkrankungen an dieser Erkrankung gelernt und an unseren Patienten.
Die betroffenen Patienten können eine Aminosäure nicht abbauen, das Phenylalanin. Weil bei ihnen genau das Enzym genetisch verändert ist, das für diesen Abbau zuständig wäre. Phenylalanin kommt in vielen Lebensmitteln vor, zum Beispiel im Hühnerei oder in der Sojabohne. Und weil die Patienten es nicht abbauen können, haben sie zu viel davon im Körper und es entstehen Stoffe, die Schlimmes bewirken. Anja Muntau erklärt.
Wenn sie sie nicht behandeln, dann läuft es folgendermaßen. Das Kind kommt auf die Welt, sieht völlig gesund aus. Sie könnten jedes Organ untersuchen, sie würden nichts feststellen, sie können das Blut im Kreissaal untersuchen, sie werden nichts feststellen. Innerhalb von 48 Stunden steigt ein Stoff im Blut an und das ist das Phenylalanin. Wenn Sie dann nichts unternehmen und das nicht merken, wie es halt lange Zeit der Fall war, dann wird das Kind keine dramatischen Krisen erleben, aber es wird sich einfach nicht entwickeln. Es wird spät anfangen zu sitzen, es wird spät anfangen zu laufen, es wird irgendwann laufen mit zum Beispiel 2 Jahren. Manche Patienten entwickeln eine sehr unklare Sprache, manche keine Sprache. Sie sind blond und hellhäutig, was eben etwas damit zu tun hat, dass das Produkt, was eigentlich entstehen sollte, dann zu Melanin wird und die Hautpigmentierung und Haarpigmentierung macht. Und das Vollbild ist eine schwerste neurologische Erkrankung mit epileptischen Anfällen, mit Hyperaktivität, mit stundenlangem Schreien, mit Aggressivität gegenüber anderen, Beißen, Kratzen, Schlagen sind oft sehr starke Menschen, aber auch Selbstverletzung und einem vollständigen Intelligenzverlust, IQ 30.
In vielen Regionen der Erde gibt es noch kein Neugeborenen-Screening, keine Vorsorgeuntersuchungen. Es gibt also weltweit viele Patienten, die so leben müssen. In ihren Familien können sie nicht bleiben, meist landen sie in geschlossenen Anstalten. Ihnen kann man nicht mehr helfen. Wenn der Schaden einmal passiert ist, ist er nicht mehr rückgängig zu machen. Daher ist es besonders wichtig, möglichst früh einzugreifen. Dafür muss man die Krankheit aber erstmal entdecken. Und das können nur ganz wenige Labors weltweit, keine normalen Ärzte. Also braucht man eine Reihenuntersuchung. Jedes Kind muss von vornherein untersucht werden. In Deutschland wurden seit 1967 alle Babys auf 3 Krankheiten getestet. Heute sind es 12. Und das mit einem kleinen Tropfen Blut aus der Ferse des Neugeborenen. Und was, wenn die Krankheit wirklich diagnostiziert wird?
In den 50er Jahren, letztes Jahrhundert, hat ein deutscher Kinderarzt sehr gedrängt durch eine für ihn anstrengende Mutter eines Kindes eine Diät entwickelt. Es war die erste Geisteskrankheit, die durch Diät behandelt werden konnte. Genau aus dieser Überlegung heraus, ein Eiweißbaustein kann nicht abgebaut werden, der nicht im Körper gebildet wird, sondern nur über die Nahrung zugeführt wird. Da war die naheliegende Idee, kann ich nicht durch Reduktion dieses Eiweißbausteins in der Nahrung das Problem beheben. Er selber hat nicht daran geglaubt, wurde gezwungen, grob kann man nicht anders sagen, durch diese Mutter zu forschen in diese Richtung und hat tatsächlich die erste erfolgreiche diätetische Therapie für ein solches Kind entwickelt, was seitdem für Hunderttausende von Patienten weltweit eine Intelligenzbewahrung ermöglicht hat, eine Verhinderung dieses schweren Krankheitsbildes, weil dieses Konzept dann auch übertragen wurde auf andere Erkrankungen für andere Eiweißbausteine.
Wie sieht diese Diät nun aus? Sie funktioniert nach dem Prinzip, was ich nicht abbauen kann, führe ich weniger zu. Also ist sie eiweißarm. Kein Fisch, kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein normales Brot, keine Süßigkeiten. Obst und Gemüse ja, aber nur die wässrigen Varianten und keine Hülsenfrüchte. All das in genau abgewogenen Mengen. Spezielles Brot gibt es auch. Es ist schneeweiß, trocken und hart. Dann noch eiweißarme Nudeln, die beim Kontakt mit Wasser sofort zu einer Art Pappmaché zerfallen. Diese Produkte kosten 5-mal so viel wie normale Lebensmittel und müssen in Deutschland von den Familien selber gezahlt werden. Die gute Nachricht, wer diese strikte Diät einhält, kann studieren oder eine Ausbildung machen, eine Familie gründen, Kinder bekommen. Statt einer schwerstmöglichen Behinderung also ein normales Leben. Das ist aber noch nicht alles, denn diese Kinder bekommen durch die Diät so wenig Eiweiß in ihren Körper, dass sie niemals wachsen würden und kein Immunsystem entwickeln würden.
Das heißt, sie müssen zusätzlich zu ihrer Diät ein synthetisches Eiweißpräparat zu sich nehmen, was alle Eiweißbausteine, wir sagen Aminosäuren, enthält, nur nicht die eine, die nicht abgebaut werden kann. Das ist eine bemerkenswert übel riechende und schlecht schmeckende Sache. Und je nach Alter trinken die Kinder davon 100 Milliliter bis 1 Liter am Tag. Das Ganze 3 bis 5 Mal am Tag. Das ist ein ständiger Kampf. Solange die Kinder zu Hause sind, ist alles gut. Es beginnt mit der Kinderbetreuung, Kindergeburtstag. Wenn es Kuchen gibt, dieses Kind darf nicht von dem Kuchen essen. Wenn der Weihnachtsmann kommt, kriegt dieses Kind ein anderes Päckchen als die anderen. Sie sind immer anders. Sie werden ausgegrenzt. Gleichaltrige sind häufig extrem grausam zu diesen Kindern. Und sie erleben immer, immer, immer die Andersartigkeit, erleben sich selbst aber nicht so. Und das Schlimme ist, wenn sie entgleist sind, also wenn sie Diätfehler machen, merken sie es zunächst nicht. Das ist so ein bisschen wie, man vergleicht es so mit 0,8 Promille. Man ist so ein bisschen langsamer in den Reaktionszeiten, man ist ein bisschen weniger konzentriert, aber man funktioniert, man fühlt sich im Zweifelsfall etwas besser. Das heißt, die Diätfehler werden lange Zeit nicht bemerkt und dann geht die Intelligenz Stück für Stück verloren.
Diätfehler zerstören das Gehirn unwiederbringlich. Ein riesiger Druck, der nicht nur auf den Patienten selber lastet, sondern auch auf den Eltern. Ich denke da an die Teenager mit dieser Krankheit. Und Anja Mundtau erzählt, dass eine 16-Jährige ihr beichtete, sie wolle niemals Kinder haben.
Sag ich, warum? Sagt sie, ich möchte keinem Kind das zumuten, was ich erlebe. Da wurde ich doch sehr nachdenklich und wir wissen heute, dass die Depressionsrate und leider auch die Selbstmordrate bei Jugendlichen mit Phenylketonurie drastisch erhöht ist, verglichen mit der Normalbevölkerung.
Es musste also eine neue Lösung her, eine, die ein normaleres Leben ermöglicht. Aber das war leichter gesagt als getan. Doch dann kam der Zufall zur Hilfe.
1999 hat eine japanische Gruppe eine Zufallsbeobachtung gemacht, dass nämlich ein Vitamin, was wir schon lange kennen, bei diesen Patienten, wenn man es in großen Mengen gibt, den Phenylalaninspiegel, also die Konzentration im Blut, senken kann. Und das ging dann so durch die Literatur und es wurde als Anekdote beschrieben, das ist Rarität am Rande. Und da sind wir eingestiegen, haben gesagt, das möchten wir mal systematisch untersuchen. Und tatsächlich ist es so, dass 80% aller Patienten mit Restaktivität, also die noch eine Restfunktion des Enzyms haben, sprechen darauf an.
Diese Entdeckung machte auch Biotech-Firmen aus den USA neugierig. Sie starteten klinische Untersuchungen. Schon 5 Jahre später war das Präparat in den USA auf dem Markt, 2008 auch in Europa.
Das war eine Sensation über diesen Orphan-Drug-Prozess, dass in so kurzer Zeit für eine so kleine Gruppe von Patienten ein so gutes Präparat auf dem Markt war. Und damit waren eigentlich alle zufrieden. Das Verrückte war, dass keiner wusste, wie das funktioniert. Keiner kannte den Wirkmechanismus. Und wir beide haben dann uns Gedanken gemacht, ja, aber wie funktioniert das denn überhaupt? Es gab keine Tierversuche, es gab keine Mausmodelle. Und unsere Kollegen haben gesagt, ja, wieso wollt ihr denn jetzt damit euch auffallen? Ist doch toll, wir haben es doch im Patienten, ihr könnt ein Rezept schreiben, wunderbar, gebt euch doch zufrieden. Dann haben wir gesagt, naja, es könnte ja weitreichende Konsequenzen haben.
Anja Mundtau und Sören Gersting hatten nämlich eine Idee. Was, wenn diese Zufallsentdeckung auch auf andere Krankheiten übertragbar ist? Das Bayerische Genomforschungsnetzwerk setzte auf die Vision und förderte das Projekt mit 2,5 Millionen Euro für 7 Jahre mit völliger Forschungsfreiheit. Die Forscher stellten dann fest, dass bei vielen Stoffwechselerkrankungen genetische Veränderungen dazu führen, dass die Faltung der Eiweiße gestört ist. Faltung?
Jedes Eiweiß hat eine ganz definierte dreidimensionale Struktur, um seine Funktion auszuüben. Das sind wunderschöne Gebilde. Und nur wenn diese vorgegebene Struktur eingehalten wird, dann arbeitet das Enzym.
Es gibt also Fehlfaltungen im Eiweiß. Die Struktur ist anders, als sie sein sollte.
Und das führt dazu, dass die Zelle sagt, da ist etwas, was nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Das baue ich mal lieber ab, das entsorge ich.
Das entdeckte Vitamin der Japaner, BH4 genannt, bindet an das fehlgefaltete Eiweiß und schafft wieder Stabilität, wenn man es in sehr hohen Mengen verabreicht. Sören Gersting hat ein gutes bildliches Beispiel dafür.
Meistens haben diese Eiweißstoffe mehrere hundert bis mehrere tausend Bausteine. Und meistens ist nur ein einziger von denen ausgetauscht. Das führt trotzdem dazu, dass das ganze System durcheinander gerät. Man kann es sich sehr gut mit Mikado vorstellen. Ich drücke an einer Stelle und der ganze Haufen, wenn ich an der richtigen Stelle drücke, kommt ins Wanken und verrutscht. Und was wir versuchen, ist, dass wir im Grunde, man kann vielleicht bei dem Bild von Mikado bleiben, im Grunde an der richtigen Stelle eine Stabilisierung einbauen. Einfach indem ein Medikament, ein Molekül an diese komplexe Struktur an der richtigen Stelle bindet und es dort stabilisiert und das ganze Gefüge ist stabil. Und wenn dieses ganze Gefüge stabil ist, ist es vielleicht noch in seiner Funktion ein wenig eingeschränkt, aber es bleibt erhalten. Bei den Patienten ist das Gefüge nicht mehr stabil. Dieses Protein ist eben instabil, wird abgebaut, ist nicht mehr da. Und was nicht da ist, kann keine Funktion ausüben. Das heißt, das Ziel dieser Therapien ist es immer, dass zwar an sich noch fehlerhafte Protein zu erhalten. Und allein die Restfunktion, die dieses Protein noch hat, reicht in der Regel aus, um die Krankheit zu verhindern oder zumindest stark abzumildern. Weil wir alle von der Natur erfreulicherweise mit sehr viel Reservefunktion ausgestattet wurden. Und wir brauchen fast nirgends 100% Funktion. Und meistens reichen 10-15% an Restfunktion aus, manchmal sogar weniger. Und die kriegt man durch ein Medikament dann eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit doch.
Dieses Medikament ist wie gesagt schon auf dem Markt. Die Therapie kostet bei der Phenylketonurie pro Patient 30.000 bis 100.000 Euro im Jahr. Auf der Basis von Schätzungen sollten in Deutschland mindestens 5.000 Patienten darauf ansprechen.
Wir haben eben viele Patienten, die haben 15 Jahre Diät gemacht und die haben wir dann auf das Präparat gesetzt. Und das sind die wirklich schönen Momente, weil das ist unfassbar, auch wenn man relativ abgebrüht viel gesehen hat und so weiter. Aber wenn man den 15-Jährigen sieht, der sagt, ich brauche nie mehr mein Pulver und ich esse jetzt Pizza und jede Woche wird gegrillt, das ist wirklich toll.
Patient glücklich, Arzt glücklich, Pharmafirma glücklich, klingt eigentlich nach einer unglaublichen medizinischen Erfolgsgeschichte, oder? Für die eine Gruppe schon. Die nehmen zweimal am Tag Tabletten und essen, was sie wollen. Die anderen machen die Diät und leiden darunter. Vor allem die, die am schwersten betroffen sind, sprechen leider nicht auf das Medikament an. Und für sie sucht Anja Muntau mit ihrem Team nach anderen Therapiemöglichkeiten. Aber es gibt natürlich nicht nur die Phenylketonurie, sondern tausende ähnlicher Erkrankungen.
Wir glauben, dass jede genetische Veränderung, wie Sören eben sagt, wo wir tausend Eiweißbausteine haben und nur einer ist verändert, dass das grundsätzlich zu Fehlfaltung führt. Und wenn wir uns jetzt die vielen tausend Erkrankungen ansehen, genetische Erkrankungen, die wir haben, und wissen, dass bei den meisten eben diese Mutationen mit einem einfachen Austausch eines Bausteins einhergehen, dann öffnet sich jetzt die Tür zu einer langen, langen, langen Liste von Kandidatenerkrankungen, die Patienten zu Behinderung führen, an denen sie früh sterben, an denen sie einen hohen Leidensdruck haben und für die wir jetzt systematisch Medikamente suchen können, die eben diese Fehlfaltung korrigieren.
Wir schauen uns gleich noch eine zweite Krankheit an. Aber jetzt interessiert mich, wie man eigentlich dazu kommt, sich ausgerechnet diesen seltenen Krankheiten zu widmen.
Wie hat Sie es damals dahin verschlagen?
Der Klinikdirektor hat mir am ersten Tag meines Berufslebens mitgeteilt, dass ich in Zukunft mich mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen beschäftigen werde. So war das. Und das ist heute undenkbar. Heute gibt es lange Beratungsgespräche und da dürfen erstmal alles austesten und sich dann entscheiden. Und damals war das ein sehr autoritärer Laden und da wurde einem einfach gesagt, was man macht. Und entweder man steht es durch oder man verlässt die Klinik.
War in Ihrem Fall nicht ganz verkehrt.
Es war sehr gut aus der heutigen Perspektive. Ich habe lange, lange Zeit gebraucht, um mich an dieses Fach zu gewöhnen, weil es eben so schwierig ist, weil es keinen Oberarzt gab mehr dann nach kurzer Zeit und ich als sehr junge Ärztin mit sehr kranken Patienten und sehr schwierigen Erkrankungen konfrontiert war und alleine die Verantwortung getragen habe. Heute weiß ich es zu schätzen, dass es ein Gebiet ist, was so abwechslungsreich ist. Und vor allem, auf dem man so sehr viel lernen kann. Also wir lernen jeden Tag dazu. Wir lernen im Jahr mehrere neue Erkrankungen kennen. Wir lernen jedes Jahr neue Therapiemöglichkeiten kennen. Und Patienten, denen wir vor 20 Jahren sagten, wir wissen nicht, was ihr Kind hat, denen können wir heute sagen, wir wissen und verstehen vielleicht sogar, was ihr Kind hat. Und anderen, denen wir sagen mussten, wir wissen, was es hat, aber wir können nicht helfen. Den können wir vielleicht heute in vielen Fällen sagen, ja, wir haben etwas, was wir dagegen tun können. Und zwar möglichst dann, wenn noch kein Schaden eingetreten ist.
Hat Sie auch jemand gezwungen?
Nein, mich hat erfreulicherweise niemand gezwungen, sondern ich wurde von Professor Muntau eingeladen, auf dieses Gebiet zu kommen, nachdem ich meine sehr ausführliche Doktorarbeit hier an der Kinderklinik gemacht habe auf dem Gebiet der Gentherapie, wo man damals noch glaubte, ganz schnell alle genetischen Erkrankungen wunderbar heilen zu können, indem man einfach die Gene ersetzt. Und ich auch in den 4 Jahren meiner Doktorarbeit, was für eine medizinische Arbeit sehr lang ist, feststellen musste, dass das wohl ein Traum ist, der noch lange nicht erfüllt bleiben wird. Und dann wurde ich eingeladen, in ein ganz anderes Feld zu kommen, wo ja vielleicht sehr viele Fragen noch offen sind, man sich mit vielen Erkrankungen noch komplett von Grund auf beschäftigen kann und wo im Grunde ein sehr großes Zugeständnis an Entdeckergeist gefragt war und an wenig Sicherheit auf der anderen Seite. Und dieses Angebot habe ich sofort sehr gerne angenommen.
Schön, dass es solche Menschen gibt, oder? Und weil Sören Gersting gerade die Gentherapie angesprochen hat, wie sieht's denn damit aus?
Im Moment funktionieren solche Ansätze relativ gut bei Erkrankungen von Blutzellen, weil man an die Blutzellen sehr viel einfacher rankommt. Man kann sie nämlich dem Patienten entnehmen, außerhalb des Patienten verändern, genetisch korrigieren, gucken, welche von denen auch wirklich wieder korrigiert wurden und zurückgeben. Bei den angeborenen Stoffwechselerkrankungen handelt es sich zumeist um Erkrankungen, entweder die vor allem die Leber betreffen. Die Leber kann man nicht mal eben entnehmen und behandeln und wieder zurückgeben, oder auch Erkrankungen, die viele, wenn nicht alle Gewebe des Körpers betreffen. Und es ist nach heutigem Stand noch wirklich sehr weit in der Zukunft, dass wir in der Lage sein werden, so viele verschiedene Körperzellen tatsächlich zu erreichen mit einer Gentherapie.
Anja Muntau arbeitet die Hälfte ihrer Zeit als Oberärztin auf der Station. Die andere Hälfte verbringt sie mit der Forschung. Beide Pfeiler sind ihr wichtig. Wir erinnern uns. 7000 seltene Erkrankungen. Wo soll man da nur anfangen zu forschen?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Und Sie können sich dreimal umdrehen, dann sehen Sie die nächsten 10. Also wenn man ein Kaufmann wäre, dann würde man rational vorgehen nach Häufigkeit, nach verfügbarer Therapie, also zuerst die, für die es gar nichts gibt, und nach Chancen der Vermarktung. Das tun wir nicht. Aber sobald man natürlich dann auch Finanzierungen sucht, wird man genau mit diesen Fragen konfrontiert. Bei mir persönlich ist es wirklich genau umgekehrt. Ich bin heute auf der Station und mir begegnet der Paul und ich denke, Paul, für dich müssten wir was machen.
Und genau so hat auch die nächste Geschichte angefangen.
Wir haben dann aus der Klinik wahlweise, das habe ich mitgebracht, was mir tagsüber Kummer bereitet hat, nämlich die Emma mit der Glutaracidurie. Nicht zu wissen, ob die übermorgen umfällt und im Rollstuhl landet und mich nie mehr geradeaus ansieht, zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was mit der Erkrankung ist.
Langsam. Glutaracidurie Typ 1. Nie gehört, oder? Wieder gibt es eine genetische Mutation. Wieder ist dadurch ein Enzymdefekt. Wieder kann das Enzym daher bestimmte Aminosäuren nicht richtig abbauen und diese stauen sich an. Und das hat verheerende Folgen.
Das Kind ist auf die Welt gekommen, es sah ganz normal aus. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gesunde Tochter zum Beispiel. Ein Jahr lang geht alles gut. Nach einem Jahr tritt ein banaler Infekt auf, Hustenschnupfen, so wie jedes Kind es bekommt. Plötzlich fällt das Kind um, wird bewusstlos, hat vielleicht einen epileptischen Anfall, wird ins Krankenhaus gebracht, weil das ist ja ein dramatisches Ereignis. Dort wird zum Beispiel eine Computertomographie des Kopfes gemacht, weil man denkt an Verletzungen. Und dann sieht man zum Beispiel Flüssigkeitsansammlungen im Kopf. Und das ist das ganz typische Merkmal einer angeborenen Stoffwechselerkrankung. Die heißt Glutaracidurie Typ 1. Es gibt zwei tragische Dinge. Das eine ist, dieses Kind wird nie wieder sitzen, nie wieder stehen, nie wieder laufen, nie wieder sprechen. Es wird seine Intelligenz behalten. Ob das gut ist oder noch schwieriger ist, kann man unterschiedlich bewerten. Und der zweite tragische Umstand ist, dass diese dramatische Geschichte bei einem sonst gesund wirkenden Kind in Kombination mit dieser Flüssigkeitsansammlung im Kopf bei Ärzten zum Reflex des Verdachts auf Kindesmisshandlung führt, weil diese Flüssigkeitsansammlung typischerweise auch bei wiederholten Verletzungen des Kopfes auftreten.
Das muss man sich mal vorstellen. Die Eltern sind in panischer Sorge um ihr Kind und dann stehen sie plötzlich unter Verdacht, es misshandelt zu haben. Und dann kommt eine Zukunft auf sie zu, in der der Körper des Kindes sozusagen ausgeschaltet ist, der Geist aber wach bleibt.
Und das ist zum Beispiel eine Erkrankung, für die wir diesen schicksalhaften Verlauf einfach nicht weiter akzeptieren wollten. Und gesagt haben, offensichtlich ist es ja so, dass das Kind bei Geburt und dann durchschnittlich ein Jahr lang völlig gesund ist oder unauffällig ist klinisch. Und die Frage stellte sich 1996, haben wir das erste Mal uns international getroffen zu dieser Krankheit und gesagt, könnten wir uns nicht etwas vorstellen, womit wir diese Krise, wie wir es nennen, verhindern können.
Es wurde eine Therapie entwickelt. Wieder eine eiweißarme Diät, wie bei der Phenylketonurie, weil ja genau der Abbau von Eiweiß solch große Probleme verursacht. Dazu ein Medikament, das die Ausscheidung der Stoffe, die sich anstauen, über die Niere unterstützt. Diese Therapie sorgt dafür, dass es nicht zu den sogenannten Krisen kommt und der Körper weiter funktioniert. Das Gute im Vergleich zur Phenylketonurie: ist das fünfte Lebensjahr überstanden, treten in der Regel keine Krisen mehr auf. Glutaracidurie ist eine der Krankheiten, auf die beim Neugeborenen-Screening getestet wird.
Das heißt, heute wird in Deutschland jedes Kind auf Glutaracidurie untersucht. Wir finden sie zuverlässig, wir behandeln sie, wir retten in Anführungsstrichen 85%. Und da könnte man sagen, gut, ist doch schön, schönes Ergebnis. Ja, es gibt zwei Punkte dazu. Das eine ist, das Ergebnis zu erreichen, ist kompliziert. Die Diät ist sehr schwierig, sehr belastend, sehr wenig Eiweiß. Und das andere ist, die Kinder und die Familien schweben immer in so einer Alarmsituation. Jedes Fieber, jeder Husten, jeder Schnupf versetzt die Familie in Panik. Das heißt, die Belastung der Therapie ist relativ hoch und 15% bleiben immer noch schwer betroffen.
Bei all den Parallelen zur Phenylketonurie, kann es nicht sein, dass es sich auch hier wieder um eine Fehlfaltung handelt?
Volltreffer. Fehlfaltung nachgewiesen. Das haben wir inzwischen für 5 weitere Erkrankungen gemacht, ohne Ausfall. Jede Erkrankung, die wir aufgreifen aus der Klinik, von der wir sagen, da gibt es keine ausreichende Behandlung, da gibt es keine zufriedenstellende Behandlung, gibt es noch Restrisiken oder vielleicht gar keine Behandlung, die holen wir ins Labor.
Tja, wenn das so einfach wäre. Tausende Krankheiten warten auf ihre Heilung oder zumindest auf wirkungsvolle Therapiemöglichkeiten.
Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber wir haben das Gefühl, dass das Prinzip jetzt da draußen wirklich angekommen ist. Man lacht nicht mehr über uns. Und ich glaube, dass es jetzt viele Firmen, auch viele sehen wir noch gar nicht, weil es noch unter Geheimhaltungsvereinbarung gemacht wird, tatsächlich jetzt diese Dinge angehen und so, dass in der Summe dann irgendwann eine sinnvolle Anzahl von Patienten die Chance erhält. Immer schwierig ist es dann, wenn sie ein Medikament entwickeln müssen, was ins Gehirn kommen muss. Und das ist so eine Barriere. Und das sind leider wiederum die schwerst Betroffenen. Und da sollte man nicht sich die Ziele zu hoch stecken oder sich zu schwierige Aufgaben stellen und zu sagen, ich behandle jetzt, ich nenne mal eine Krankheit, den Morbus Krabbe. Katastrophale Krankheit, führt durchschnittlich zwischen 6 Monaten und 12 Monaten zum Tod. Grausam, schmerzhaft, ganz fürchterlich. Aber wenn wir da beginnen würden, dann weiß ich, wir kriegen die Substanz nicht an den Ort des Geschehens. Und wenn wir dann das Geld und die Ressourcen nicht verwenden für Kinder, die vielleicht nur eine Wirkung in der Leber brauchen, wo wir das leicht hinbekommen über die Einnahme geschluckt, dann wäre es auch falsch. Aber es ist jeden Tag schwer, damit umzugehen, dann diesen Eltern in die Augen zu sehen und zu sagen, für ihr Kind haben wir nichts im Moment. Und das gehört zu unserem Beruf auch jede Woche immer noch dazu, obwohl wir so viele Fortschritte gemacht haben. Das ist auch wahr.
Eine schwierige Aufgabe, die sich Frau Munter und Herr Gersting da ausgesucht haben. Ein Berufsleben mit extremen Höhen und Tiefen und einer großen emotionalen Belastung. Aber auch mit großen Erfolgen in recht überschaubarer Zeit, auch wenn manche neue Probleme mit sich bringen.
Als ich vor 25 Jahren begonnen habe, haben wir praktisch keine Patienten gekannt, die das Erwachsenenalter erreichen, außer die ganz milden Erkrankungen. Und heute haben wir so viel Erfolge erzielt, was schön ist, dass die Patienten erstens überleben, zweitens besser überleben und dass wir nun erwachsene Menschen haben mit diesen Erkrankungen, aber niemand, zumindest keinen Internisten, der darauf vorbereitet ist, sich mit diesen Patienten zu befassen. Weil eine genetische Erkrankung ist eine Erkrankung, die sie ein Leben lang haben. Und wenn sie die Überlebenszeit verbessern, dann haben sie erstens sehr viel mehr Menschen in der Bevölkerung mit diesen Erkrankungen. Sie haben eben auch Erwachsene, die andere Bedürfnisse haben als Kinder. Und das ist zum Beispiel eins unserer ganz großen Probleme, dass wir erwachsene Patienten in der Kinderklinik behandeln, die im Wartezimmer mit 2-Jährigen sitzen und womöglich auch auf der Station sich ein Zimmer mit dem 4-Jährigen teilen müssen, weil es sonst niemanden gibt, der sich um sie kümmern kann.
Hoffentlich wird sich auch dafür in Zukunft eine Lösung finden. Kurz zusammengefasst und gewohnt flapsig lässt sich sagen, Fehlfaltung gebannt, Krankheit gebannt. Für ähnliche Erkrankungen muss dann wieder so ein Superkleber her wie das BH4-Vitamin der Japaner. Und dann wäre schon ein großer Schritt getan für viele Patienten, oder?
Wir sind ganz sicher, dass es geht vom Prinzip her und wir sind ganz sicher, dass es da draußen kleine Moleküle gibt, die das bewerkstelligen. Und man braucht halt das Geld und die Leute und die Zeit, es zu tun. Man muss es jetzt einfach nur noch tun.
Ein schönes Schlusswort. Das Gespräch mit diesen beiden Ärzten hat mich noch lange beschäftigt und ich bin gespannt, was sie in den kommenden Jahren noch alles erreichen werden. Mich erwartet in den kommenden Monaten auch noch einiges. In der nächsten Tonspur spreche ich mit Professor Martin Zimmermann über Gewalt in der Antike und danach reisen wir mit Professor Van Es ins ferne China. Bis dahin wünsche ich aber erstmal wie immer frohes Forschen. Eure Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.